Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, recht herzlich willkommen zu unserem Podcast. Herzlichen Dank auch für die Reaktionen, die wir immer wieder rüberkommen, die uns natürlich sehr freuen. Wir sind ganz klein gestartet, aber langsam scheint das doch eine kleinere Institution einmal in der Woche zu werden. Bei uns ist der Nick Lüthi, Redakteur bei persönlich.com, einer der grossen Kenner der Schweizer Medienszene, kommt aus Bern. Ja, der SWA, wir fangen immer mit den Gratulationen an, das ist ja schön eigentlich. 75 Jahre, der Schweizer Werbeauftraggeberverband, das ist eine lange Zeit. Wir gratulieren ganz herzlich dem Präsidenten Roger Hallacher und seinem Direktor Roland Erler für das tolle Jubiläum.
Ich muss ehrlich gestehen, ich kenne zwar viel, ich kenne auch viele Verbände und Organisationen, aber der SWA, ich habe mich mit dem auch schon beschäftigt, ich habe mit dem Roland Erler auch schon zu tun gehabt, aber trotzdem, der SWA habe ich jetzt nicht so im Griff. Kannst du mal sagen, wer ist der dabei? Sind das einfach alle grossen Firmen, die Werbebudget haben? Oder geht es aber bis zum Quartierlädeli, wo mal irgendwie ein Inserat schaltet?
Ja, es sind natürlich schon die grossen Firmen. Aber es ist natürlich, durchs Band durch sind die dabei. Und es ist ja klar, die haben natürlich eine Position im Vergleich zu anderen Verbänden. Jeder Verband hat ja seine eigene DNA. Und beim SWA ist es natürlich ein Zusammenspiel, auch mit den Zeitungen, mit den Medien, dass sie auch ein bisschen sagen können, wo man ins Rad und so platzieren. Und das ist natürlich in der heutigen Zeit, wo der Kuchen immer kleiner wird, natürlich sehr wichtig. Also der SWA hat sehr eine starke Position und sie haben ja einmal im Jahr haben sie die grosse Tagung, das ist am Gin Oerlikon raus und da trifft sich eigentlich die ganze Branche. Das ist jetzt am heutigen Tag, am Dienstag, den wir den Podcast aufzeichnen. Heute wird also das 75-jährige Jubiläum gefeiert in Oerlikon. Und es zeigt immer eine grosse Verbundenheit von der Branche. Also der Kongress, obwohl er am Mittag anfängt, ist eigentlich immer ausgebucht.
Also der SWA hat natürlich eine grosse Verantwortung für das Mediensystem. Oder sie entscheiden, die Werbeauftraggeber entscheiden ja auch, wo die Werbegelder herfließen, ob die vor allem zu Facebook oder Plattformen gehen. Oder ob die auch in redaktionelle Medien gehen. Hast du dort in den letzten Jahren beobachtet, wie man mit dieser Verantwortung umgeht?
Ja, also der Roland Erler ist ja sehr engagiert. Also er ist auch überall an irgendeiner Veranstaltung, wenn es gegen Plakatverbot geht, auch im Jurhaus oder in Bern oder in Zürich oder weiss Gott wo, ist der Roland Erler immer dabei. Also er ist sehr engagiert, er lebt das wirklich mit. Und er sagt natürlich, es habe natürlich immer zwei Interessen. Auf der einen Seite, die Tech-Konzerne sind eine Realität, die sind in der Schweiz vorhanden, die bieten natürlich Optionen, wo vielleicht die traditionellen Medien so nicht haben. Auf der anderen Seite ist er natürlich, und da kann man auch beim Roger Hallacher sagen, der ja CEO war, unter anderem mit Zweifel, sind sie sich natürlich schon bewusst, dass wir die traditionellen Medien, die wir haben, die herkömmlichen, dass man die weiter braucht. Also von dem her, glaube ich, macht der SWA wirklich einen super Job. Wir haben im Neuen persönlich einen Jubiläumsteil drin und die Reaktionen, also zum einen kommerziell, Gratulationsinserat haben wir sehr viel bekommen, möchten wir auch uns bedanken für das und das andere auch Statements, wo die Leute gesagt haben, wir brauchen den SWA eben gerade im Zusammenspiel mit den Medien und die Medien brauchen auch den SWA. Also von dem her sicher eine gelungene Geschichte. Ja, der trauriges Ereignis. Peter Bichsel ist gestorben, Solothurner Schriftsteller. Eine der ganz grossen Ikonen von der Schweizer Literatur. Ich mag mich erinnern, in den 70er Jahren, mein Vater war Lehrer gewesen, in Uwiesen im Zürcher Wieland. Und einer der ersten Autoren, die wir hatten, war der Peter Bichsel gewesen. Eigentlich möchte Frau Blum den Milchmann kennenlernen. Das ist für mich irgendwo schon ein bisschen auch eine Fabel geworden für das ganze Leben. Und es gibt den Milchmann mittlerweile nicht mehr so richtig. Aber die Geschichte von Peter Bichsel, die ist immer noch existent.
Ist mir 10 Jahre später, Anfang der 80er Jahre, genau gleich gegangen. Also ich bin auch mit dem Peter Bichsel gross geworden. Bei mir war es nicht der Milchmann gewesen, sondern die beiden Kindergeschichten, die Erde ist rund und ein Tisch ist ein Tisch. Ein ist gehört, nie vergessen. Es sind Geschichten, die jetzt so mit meinen Kindern wieder aktuell werden, die ich ihnen auch erzähle, weil sie eine ewige, universelle Gültigkeit haben. Man kann sie als harmlose Kindergeschichte lesen, als Spleen, als verrückte Idee, wie sich der eine überlegt, wie er rund um die Welt gehen muss, welchen Aufwand dass er dafür betreiben muss. Oder bei der anderen Geschichte, ein Tisch ist ein Tisch. Das klingt auch nach einer harmlosen Gedankenspielerei, aber letztlich geht es dort auch darum, sehr zeitgenössisch, wenn Begriffe anders benannt werden, wenn Tisch eben plötzlich nicht mehr Tisch ist. Aus politischen Gründen, würde man heute sagen. Also da gibt es ja verschiedene Beispiele, ob von rechts oder von links, dass das Begriff neue Bedeutung sollen bekommen und man den anderen auch nicht mehr versteht. Deswegen, also die Aktualität, die ein Bichsel geschaffen hat, ist sehr eindrücklich mit oberflächlich gesehen sehr, sehr harmlose, kurze Texte.
Also ein Tisch ist ein Tisch, ist ja auch noch interessant. Das hat einmal so eine berühmte «Eine Rose ist eine Rose ist eine Rose». Da ist ein bisschen in Paris in der 1914 rum ist das eines der grossen Motto gewesen. Und ein Tisch ist ein Tisch. Das ist auch in der Zeit von KI, wo man nicht mehr weiss, gibt es den Gegenstand wirklich, ist er verändert worden. Ist natürlich schon ein grosses
Bild. Ist ein Bild ein Bild? Oder ist eine Fotografie eine Fotografie?
Ja, wir haben es ja auch diese Woche wieder im Artikel mit Getty. Ist natürlich schon eine hochinteressante Frage. Und mich hat eigentlich ein bisschen, ich habe ihn, glaube zweimal gesehen an einer Lesung, natürlich fasziniert. Er war immer in Solothurn. Das war eigentlich sein Universum. Man hat dann am Anfang gesagt, er sitzt in der Beiz und philosophiert ein bisschen. Und spannend war, er war gleich ein Autor mit Ausstrahlung über die Schweiz raus. Er hat der berühmten Gruppe 47 angehört. Es waren alle dabei, der Martin Walser, der Günther Grass, Dinger Borg, Bachmann und der Peter Birsel aus der Schweiz. Oder? Und das zeigt ja gleich, er hatte eine europäische, wenn nicht sogar eine Weltausstrahlung aus dem Solothurn raus und hat sein eigenes Slang, seine eigene Sprache gefunden und hat auch regelmässig in der Schweizer Illustrierte Kolumnen geschrieben.
Ja, und zwar seit den 80er Jahren. Also die frühesten Kolumnen in der Schweizer Illustrierten, die ich von ihm gefunden habe, sind wirklich aus den 80er Jahren bis 2014, wo er gesagt hat, jetzt ist genug, jetzt würde es nur noch ein Altherren-Glier und das möchte er doch nicht mehr der Öffentlichkeit zumuten. Schweizer Illustrierte ist sehr spannend, die haben ja immer Kolumnen. Chris von Rohr, Pedro Lemz, also auch quasi gute Freunde von Peter Bichsel, die die Tradition weiterführen. Aber der Peter Bichsel hat natürlich in der Schweiz Illustrierten eine Bühne gehabt, die nicht grösser hätte können sein. Das ist anders, als wenn er irgendeine Literatursendung von SRF 2 im Radio auftritt. Die grösstmögliche Bühne für hochstehende Literatur für ein breites, für ein Massenpublikum. Also, das ist ja auch ein Phänomen, dass der Peter Bichsel ein populärer Autor war, im wahrsten Sinn des Wortes, nämlich zugänglich für alle und nicht irgendwie ein Elitephänomen für eine literaturinteressierte Schicht, die gewisse Bildungsvoraussetzungen muss haben, sondern was er geschrieben hat, ist eben für Kinder, für höher gebildete, für weniger gebildete, für alle zugänglich gewesen. Also der Volksschriftsteller, so solche Charaktere gibt es nicht mehr sehr viel.
Jawohl, er war ja Primarlehrer gewesen, glaube ich, ausgebildet. Er war einmal Redakteur bei der Weltwoche. Hat dort sehr tolle Texte geschrieben und natürlich auch politisch Berater vom populärsten Bundesrat, den wir alle gehabt haben, von Willy Richard. Man hat dem Willy Richard immer gesagt, er schreibe brillant oder er halte brillante Reden. Der Richard hat gesagt, sie seien eigentlich von ihm gewesen oder auch Einflüsse natürlich von Bichsel. Aber wie gesagt, das Produkt ist sehr gut gewesen und er ist eigentlich dort der bundesrätliche Berater gewesen. Ich glaube, der Franka Meyer war auch noch ein bisschen in dem Universum gewesen. Auf jeden Fall eine von der ganz grossen Figuren von der Schweizer Literatur.
Als Medienjournalist habe ich natürlich noch schauen, was der Peter Bichsel so in Bezug zu den Medien und auch zur SRG, die natürlich das dominante Medium in der Schweiz ist, was er dort dazu schreibt. Und ich bin sehr spannend auf zwei Texte gestossen. Der eine aus dem Jahr 68, wo er ein Jahr lang Redakteur von der Weltwoche war, dann das linksliberales Blatt. Und dort ist ein äußerst SRG-kritischer Artikel drin, dass private Staatsunternehmen oder das private Staatsradio heisst das. Und er beschreibt dort, wie die Politik einen starken Einfluss, also wie eigentlich keine Entscheide wie der SRG ohne Zustimmung vom Bundesrat getroffen werden können. Es ist noch interessant, dass der Text könnte mit wenigen Änderungen auch heute in der Weltwoche erscheinen. Zweiter Text, 16 Jahre später, das war die Schweizer Illustrierte Kolumne, wo er sich quasi über Entwicklungen beim Schweizer Radio mockiert. Er als Radiohörer, der viel von seiner Inspiration, und da weiss man auch, wo sein Stoff herkommt, er war ein begnadeter Radiohörer gewesen, er hat alles gehört, vor allem Wortbeiträge, auch in Sprachen, die er gar nicht verstanden hat. Einfach der Sound vom gesprochenen Wort hat ihn interessiert. Und 1984 beschreibt er, hat es irgendeine Programmänderung gegeben, eine Anpassung, und er sagt, das ist nicht mehr mein Radio. Und es ist noch interessant, er beschreibt eine Entwicklung, wie man sie jetzt aktuell bei Radio S auch wieder beobachtet, die sogenannte Durchhörbarkeit, das Programm, das nicht mehr anecken darf, wo möglichst fein geschliffen soll sein, dass es alle hören. Alle wollen hören, das hat der Peter Bichsel schon dann mockiert, also offenbar wiederholt sich Geschichte. Und es ist noch lustig, wenn man so Texte liest und sich vorstellt, was sie für einen Gegenwartsbezug hat und feststellt, ja doch, den könnte man heute mit ein paar anderen Worten genauso schreiben.
Also ein grossartiger Autor. Meine Mutter hat ihn immer geliebt gehabt. Ich war immer ein bisschen der Martin Walser-Verteidiger gewesen. Und sie hat gesagt, der Bichsel ist viel, viel grösser. Und irgendwo muss er etwas drauf haben bei den Leuten. Und es hat mal einen Film gegeben und den habe ich sehr spannend gefunden. Von der Idee her, ich glaube, nie in Paris gewesen. Und ist dann mit dem Regisseur...
Genau, mit Eric Berkraut.
Berkraut ist er, genau, ist er auf Paris gefahren und ist dort in einem Hotel gewesen, im Gare de l'Est, und hat das eigentlich nie verloren und philosophiert dann in dem Hotel irgendwie über die Welt und fährt dann wieder zurück nach Solothurn. Also, mich hat der Film sehr berührt und irgendwie ist mir der geblieben und ich habe den von der Idee her genial gefunden. Ja, gehen wir auf die heutige Zeit. Ist ein Tisch ein Tisch? Da hat sich der Tagesanzeiger gefragt und wendet sehr viel KI an. Ist in der heutigen Zeit natürlich ein bisschen gefährlich oder auch auf der einen Seite natürlich ein Vorteil, auf der anderen Seite ein Nachteil. Es hat übrigens in der Sonntagszeitung ein brillantes Interview gegeben, habe ich gefunden, mit einem Hochschuldozent, der die ganzen Entwicklungen von KI sehr, sehr skeptisch anschaut. Ich nehme an, du es auch gelesen hast, oder?
Ich habe es nicht gelesen, muss ich ehrlich gestehen, mit dem Stefan Wolter. Ich bin darauf gestossen, was du mir gesagt hast. Du hast erzählt, was hat dich so beeindruckt?
Mich hat beeindruckt bei dem Interview, das ganze Schulsystem, das ganze Lernsystem wird sich natürlich durch KI völlig verändern. Also er sagt, KI ist da, wir können es nicht ändern, die jungen Leute benutzen das, wir sind fast ein bisschen überfordert. Und es hat natürlich schon zwei Erkenntnisse, wenn man älter ist und Kind hat, hat das selber nicht, die natürlich schon ein bisschen erschreckend sind. Auf die einen Seite hat man immer Prüfungen gemacht, ETH-Prüfungen, man testet KI in Lausanne und hat gemerkt, wenn man die KI benutzt, kommt man zu 100% durch. Und die Schüler, die es halt nicht benutzen, da geht halt die Hälfte durch, oder? Das ist eine Erkenntnis. Und die andere war, man hat sich dann immer ein bisschen als Prinzip Hoffnung gedreht gehabt, dass man gesagt hat, ja, ja, klar, 80% kann KI beantworten und 20% nicht. Und jedes Jahr hat man den Test gemacht und jetzt hat man in dem Jahr, ich glaube an der Uni Bern, den Test wieder gemacht und er hat gemerkt, dass KI 100% von allen Fragen kann beantworten. Also das ist schon noch erschreckend. Also Maschine in dem Sinn hat uns eigentlich überholt und man merkt in dem Interview, das ich jedem empfehlen kann und nochmal nachlesen, merkt man, wie eigentlich die Lehrkräfte, die Erziehungskräfte mit dem Prinzip KI völlig überfordert sind. Und er sagt, er wollte das sagen, zum Glück können sie ihre Pension sich irgendwie flüchten, weil er sich mit diesen Fragen nicht mehr kann oder will auseinandersetzen.
Ja, und im Journalismus hat sich KI, also die Sprachmodelle, wo Texte können generieren aus bestehendem Textmaterial, hat sich in den letzten Jahren rasant festgefressen. Also ich merke das bei der eigenen Praxis, wo eigentlich KI permanent da ist für die verschiedensten Aufgaben. Hauptsächlich jetzt bei unserem Profil von persönlich kommen, dass wir Pressemitteilungen quasi veredeln und da nicht Stunden damit verbringen, dass wir Menschen das machen, sondern wir geben der KI den Auftrag und sagen, mach aus dieser Medienmitteilung eine redaktionelle Meldung. Und wir merken, wie gefährlich das ist. Oder? Also, da wird dann schnell irgendeine Funktion von einer Person wird dann falsch wiedergeben oder eine Ortschaft oder irgendein Fakt. Also, man ist nicht davon entbunden, vermutlich ähnlich viel Zeit zu aufwenden, die Fakten noch einmal zu prüfen. Ich sehe es manchmal so, dass es mehr so eine Umkehr vom Arbeitsprozess ist, dass man nicht mit einem leeren Blatt anfängt, sondern man hat schon Rohmaterial, wo man die aber nachher noch sehr aufmerksam muss bearbeiten, auch bei Interviewtranskript. Das ist gut und recht, aber der Aufwand am Schluss, ein lesbares, schönes, verschriftliches Interview herzubringen, der Aufwand ist immer noch sehr gross. Aber man hat nicht mehr die langweilige Fleissarbeit, die, glaube ich, jede Journalistin, jeder Journalist hasst, dass man beim leeren Bildschirm muss anfangen und ein stundenlanges Gespräch ablösen.
Gehen wir noch zu Tata Media. Die haben etwas Interessantes eingeführt. Du hast die Wochen über das geschrieben. Was ist das jetzt genau?
Ja, sie tun mit KI ausgewählte Interviews zu Lauftexten zusammenfassen. Also, dass sie die Frage-Antwort-Darstellung quasi aufheben und eine Kurzfassung. Also das Beispiel, das ich angeschaut habe, ist von 12'000 Zeichen, wo das Interview umfasst hat, so 3'000 Zeichen Lauftext mit einzelnen Zitaten drin. Und sie versuchen herauszufinden, ob sie mit dieser Form, also mit einer neuen Form, die sie aus der ursprünglichen Form machen, mehr und andere Lesende ansprechen.
Wo kommen denn die Interviews?
Also im aktuellen Online. Wir reden vorläufig von Online, aber auch Print. Also es geht auch darum, dass man einfach eine grössere Variante hat an Textmaterial, also es ist im wahrsten Sinn vom Wort Content, es ist Textmaterial, wo man kann formen, neu zusammensetzen und KI spielt dort die Rolle vom Zusammenfasser. Man könnte es auf der Hand machen, würde einfach länger gehen. Also es ist jetzt nicht irgendwie Raketenwissenschaft, sondern einfach, es geht um eine Zusammenfassung von einem Interview, wo natürlich schneller geht, wenn KI dahinter geht, aber und das ist der Punkt, warum dass es nicht deklariert wird. Am Schluss nimmt die Redaktorin, der Redaktor, der das Interview geführt hat, überprüft das Ergebnis und zeichnet den Artikel also mit ihrem Namen. Intern hat es so ein bisschen für Stirnrunzeln gesorgt oder für kritische Stimmen, dass man gefunden hat, ja, man müsste vielleicht gleich deklarieren, weil es gibt ja auch das Postulat vom Presserat, das sagt, lieber mehr deklarieren als weniger. Gleichzeitig weiss man, wenn es offensiv deklariert ist, dann löst es beim Publikum wieder kritische Reaktionen aus. Das ist ja der Befund vom Jahrbuch Qualität in den Medien, wo in einer Studie herausgefunden hat, dass die Leute weniger bereit sind zu zahlen, wenn KI draufsteht, wenn es KI ist. Also dann hütet man sich doch davor, das offensiv zu deklarieren, weil dann die Zahlungsbereitschaft sinkt.
Ja, da merkt man natürlich selber. Man sieht es ja den Bildern. Also bei Illustrationen merkt man natürlich heute auch, wenn etwas noch, ich sage, man merkt es noch im Moment, oder? Da wird sich auch ändern, wenn es KI generiert ist und irgendwo hat man irgendwie schon noch ein Unbehagen. Also, das
beim
ich noch,
Text, beim Bild, da hast du recht, also beim Bild sieht man sie, häufig, ja. Sieht man so die klassische, den klassischen KI-Stil. Natürlich gibt es bessere Modelle, wo das Fall davon verschwimmen, aber ich behaupte, beim Text ist das sehr schwierig, ich merke das selber. Oder? Also wenn ich nachher einen Text, der mit KI generiert ist, wo ich noch durchredigiert habe, wo ich noch Sätze austauscht habe, wo ich Titelelemente selber getextet habe, ich muss sagen, am Schluss könnte es ein Text von mir sein. Vielleicht ist das ein Selbstbetrug, dass ich mir das einrede und dass ich übersehe, was es für Formulierungen hat, wo die Maschine macht, die ich nicht hätte können machen. Aber ich glaube gleich, dass ich nach so langer Zeit Journalismus meine Texte so gut kenne oder den Stil zum Schreiben, dass ich kann beurteilen kann, ob ein KI nach das herkommt, was ich sonst würde machen. Ich glaube, ein Text erkennt man nicht so leicht als KI generiert, wie das bei Bildern heute noch möglich ist.
Ja, es ist interessant. Letzte Woche hat mir jemand ein Interview geschickt. Ich habe immer gedacht, das habe ich gar nicht gegeben. Und dann hat er gesagt, das war KI. Also, du kannst eigentlich schon die eigene Stimme einsetzen und beim Maul merkt man es eigentlich gar nicht mehr. Also, das sind schon gefährliche Entwicklungen. Und es gibt ja auch Ausnahmen. Zum Beispiel habe ich gehört, Donald Trump oder der chinesische Präsident, den kannst du nicht einfach so KI generieren. Und das hat natürlich schon eine gewisse Konsequenz. Weil der, wenn der plötzlich den Krieg einen Weltkrieg ausruft und alle sagen, der ruft den Weltkrieg aus und es wirkt völlig authentisch, ist das natürlich etwas Gefährliches. Und von dem her versucht man rechtlich, genau, das irgendwie schon einzudämmen und man merkt einfach, da kommt ein Tsunami auf uns zu, wo man, wenn jetzt das Beispiel braucht von diesen Lehrkräften, wo man gar nicht richtig kann bewältigen und richtig mit dem kann umgehen.
Und trotzdem wird es Realität bleiben, es wird nicht mehr verschwinden, solange man das im Stand ist, als Werkzeug anzuwenden, so wie das heute gemacht wird, sehe ich dort eigentlich wenig Probleme. Das ist das Hilfsmittel, das am Schluss immer noch ein Mensch das Okay gibt und absegnet in redaktionellen Prozessen, wo das so durchgedacht wird, wo auch entschieden wird, wie das eingesetzt wird, ist das eigentlich sehr weniges Problem, weil sich dort viele Leute Gedanken machen in guten Absichten. Das Problem ist mehr, dass es auch Leute gibt, die weniger gute Absichten haben und eben genau Täuschungseffekte erzielen wollen. Und das ist dann nicht im regulierten Bereich wie eine Redaktion.
Also frei nach dem Peter Pichsel, ein Tisch ist ein Tisch, KI ist KI. Also wir müssen leben mit dem, ist ein Teil von der Realität, ob wir jetzt das hier wenden oder nicht. Besten Dank, Nick Lüthi, besten Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen Spass gehabt an unserer Diskussion. Der nächste Podcast, nächste Woche, Sie wissen wo. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis dann.